Guten Tag, schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind jetzt zum zweiten Mal in diesem Modus so unterwegs, ich ganz alleine hier zu Hause oder wo unterwegs, auch immer. Und es ist spannend, wenn ich wieder mal Echos höre von euch zwischendrin, wenn ihr es erlebt, wenn ihr so dabei erleben dürft, in diesem etwas anderen Format. Ja, vor kurzer Zeit, das ist noch nicht so lange her, haben wir mal einen Versicherungsvertreter zu Hause gehabt. Also es ist wirklich noch nicht so wahnsinnig lang, auch wenn man sich es vielleicht im Moment oder gewisse im Moment gar nicht recht vorstellen können. Der Versicherungsvertreter war einer von der Sorte Vorsorge. Und die haben so eine Eigenschaft an sich, die Vertreter, dass sie relativ schnell auf den Punkt kommen und dir wird klar werden, warum dass sie das machen und warum dass du ihr Produkt haben solltest. Und da machen sie relativ geschickt. Und da sind dann so Fragen dabei. Zum Beispiel, ich tue jetzt einfach ein paar Sachen aufzählen, wo du könntest damit konfrontiert werden. Zum Beispiel, wenn du heute Abend sterben würdest, was würde deine Familie machen? Hätte sie genug zum Leben? Oder Sorgen, wie die Rechnung gezahlt wird. Oder weißt du, wie deine Pensionierung aussieht? Weißt du, ob du genug gespart hast? Ob es lange hinein muss? Oder ob du vielleicht am Schluss knapp dran bist? Oder nochmal aus einem anderen Bereich. Wenn du jetzt heute einen Unfall machen würdest, und da geht uns alle an. Du verletzt dich schwer, bist erwerbsuntauglich. Wie sieht denn dein Leben aus? Sättige Fragen, die kommen ganz gern von diesen Sorten von Versicherungsvertretern. Und ja, wenn man sich denn das alles so anlässt, was die so erzählen, was es machen und passieren könnte, könnte man wirklich Angst haben. Man könnte Angst bekommen, wenn man da alles echt müsste riskieren oder eben wenn man vielleicht könnte, müsste absichern. Und man kommt ziemlich ins Grübeln. Und man fängt an studieren und nachdenken. Und kommt auf einmal zum Schluss vielleicht, ja, das stimmt eigentlich. Man müsste vielleicht, man sollte vielleicht. Die Fragen sind eigentlich nicht etwas Verkehrtes. Es ist gut, wenn du hingehst, wenn ich hingehe und unser Leben mal prüfen. Und dass wir weise umgehen sollen damit. Das ermutigt die Bibel auch. Und dass wir schauen sollen, hey, wie machen wir das? Wie sind wir unterwegs? Aber die Schlussfolgerung sollte nicht die sein, wie sie den Versicherungsmann trifft. Das Ziel des Versicherungsmanns, nebst seiner Selbstbereicherung, ist, dass du schlussendlich seine Versicherung hast. Dass du glaubst, sie ist nötig, dass du sie hast. Das mag ja sein, dass man gewisse auch brauchen von denen. Aber die werden uns manchmal das Zeug doppelt und dreifach versichern. Und wieso haben wir das Gefühl, dass wir es machen müssen? Hat es nicht etwas mit dem Gefühl zu tun, dann bin ich gesichert. Und dann platzieren wir Menschen unsere Hoffnung in ein Wertpapier, in materielles Geld, in eine Bank, in eine Versicherung, in menschliches Können, in unser eigenes Können. Und das Vermeintliche oder die vermeintliche Sicherheit, haben wir dann das Gefühl, oh, mit dieser Hoffnung, jetzt geht es mir besser. Wir können dann wie quasi unser Gefühl beruhigen. Doch ist es das wirklich? Willst du deine Hoffnung wirklich in so etwas hinein platzieren? Ist es da nicht viel besser, eine Hoffnung zu haben, die so viel mehr wert ist? Eine Hoffnung, die uns die Bibel präsentiert und die wir gemeinsam heute Morgen in unserem Text entdecken miteinander. Eine Hoffnung, die uns Petrus beschreibt im ersten Kapitel von seinem ersten Brief. 1. Petrus 1, Verse 3. Bis 9. Ich das uns gerade vorlesen. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihm liegt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Bis da an unseren Text. Bevor wir eintauchen in den Text, ein bisschen Hintergrundwissen zum Petrusbrief. Wir werden uns in den nächsten Wochen ein bisschen noch mehr mit dem Petrusbrief beschäftigen, weil ich meinte, der Petrusbrief etwas Spannendes uns zu sagen hat heute. Und der Petrus, Schreiber von diesem Brief, war der Apostel gewesen, von dem wir wissen, der der schnellste war in vielen. Er war der Erste gewesen, der gewusst hat, Jesus ist der Messias. Er war aber auch der Erste gewesen, der Jesus verleugnet hat. Verraten. Er war aber auch dann wieder bei denen gewesen, der angestanden ist nach Pfingsten und von Jesus erzählt hat. Und genau der Petrus braucht Jesus, um seine Gemeinde zu bauen. Das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Anlass zum Schreiben von dem ersten Brief gibt die Situation in Kleinasien. Und zwar die Christusgemeinden, die dort verstreut sind an verschiedenen Orten, vermutlich derige Gemeinden, die der Paulus gegründet hat, sind da auch dabei, sind alle mal unter Druck geraten. Die stehen unter arger Bedrängnis. Und der Petrus schreibt ihnen und will ihnen Mut zusprechen, will ihnen sagen, hey, bleibt dran, bleibt fest im Glauben. Es lohnt sich, auch wenn es im Moment ein bisschen schwierig ist. Und damit sind wir schon mittendrin in den zwei Themen, die der Petrusbrief ausmacht. Das erste Thema vom Petrusbrief, Hoffnung. Und das zweite Thema ist dem gegenübergestellt, das sind so wie Pro und Contra, beziehungsweise Pro und Contra ist eigentlich falsch, sie stehen so in einem Gegengewicht miteinander. Und helfen einander ein Stück weit weiter. Hoffnung und auf der Seite das Leiden. Das Leiden, wo der Petrus anstellt als das gehört dazu, ist normal. Und die zwei Pole, die kommen immer wieder vor. Und darum glaube ich, ist der Petrusbrief so eine spannende Geschichte für uns heute. Gerade in unserer heutigen Zeit mit dem Thema Corona, wo wir auch als Gemeinde unter Druck stehen, es ist nicht mehr gleich wie noch vor ein paar wenigen Wochen. Wir können uns nicht mehr sehen. Wir haben keine Gemeinschaft mehr in dem Sinn, wie wir es gekannt haben. Und ich glaube, es ist doch ganz spannend, wenn wir mal miteinander so einen Brief dürfen anschauen mit den Augen, wo wir jetzt vielleicht drinnen stehen. Und darum glaube ich, hat uns der Petrusbrief so viel zu sagen. Und der erste Punkt, um da, wo es da extrem geht, und um da, wenn wir uns drehen, ist die Hoffnung. Ich will da mal aufschreiben, da geht es um eine Hoffnung. Und Petrus sagt, ist mit nichts vergleichbar. Hoffnung. Aber der Petrus lässt das Wort nicht einfach so stehen, so leer. Er füllt es. Und wir werden miteinander anschauen, was da so ein Problem ist. Ich lese nochmal Vers 3, oder das Problem, auf was der Petrus raus will. Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Also wenn man so möchte, kommt der Petrus nach den ersten zwei Versen Begrüßungsfloskeln mit Fanfare sofort zur Sache. Er macht keine lange Federleses. Zack, Punkt, gelobt sei Gott. Für ihn ist es klar, das Loben steht vor allem anderen. Er erklärt sich auch, warum nachher, warum das es wichtig ist. Er ermutigt uns, Gott zu loben. Ich bin sicher, der Petrus kennt all die schwierigen Sachen in seinem Leben auch, die du und ich auch erleben. Und trotzdem sagt der Petrus, wir fangen mit gar nichts an der Nase, und das erste Wort ist gelobt. Also Gott sei dir, ihm allein. Ihn sollen wir anbeten, ihn sollen wir loben. Und so fängt er seinen Brief an. Und nachher erklärt er sich, warum. Und er sagt, wir sollen Gott loben für die Hoffnung, die wir dürfen haben. Weil es nicht irgendeine Hoffnung ist. Und jetzt fängt er an, die Hoffnung zu beschreiben. Und die haben uns da so ein Symbol gemacht. Und das erste Symbol, wo uns die Hoffnung will beschreiben, hat damit zu tun, dass es eine lebendige Hoffnung sein soll. Ja, dafür uns das Herz gewählt dafür. Mit einem Pulsschlag durch. Symbolisch. Eine lebendige Hoffnung. Und es lohnt sich, da mal ein bisschen anzuschauen. Wir Menschen setzen gerne unsere Hoffnung in Sachen, wo wir greifen können. Oder wo wir meinen, haben sie im Griff. Wo wir kontrollieren können. Wo wir wissen, wenn wir es so machen, kommt es so raus. Und wenn ich so, dann so. So funktionieren wir Menschen. Aber die Hoffnung, die Petrus da beschreibt, ist so eine andere. Er sagt, hey, die Hoffnung, die lohnt sich. Die ist lohnenswert. Er sagt, die Hoffnung, die ist der Hammer. Die hat ihre Wurzeln nicht in etwas, wo du kennst, so, sondern sie hat ihre Wurzeln in Gott selber. Der Gott, der sich nie verändern wird. Der Gott, der dich nicht betrügen kann. Der Gott, der unveränderbar ist von Anbeginn bis in alle Ewigkeit. Der Gott, der Wort von der Wort hat. Der Gott, der treu ist. Und der Gott steht als Urheber hinter dieser Hoffnung. Er ist der Grund, dass du das dürfst haben. Und Petrus sagt jetzt los, der Gott, das ist der, der Vater ist von unserem Herrn Jesus Christus. Und mit dieser Formulierung macht Petrus gerade nochmal etwas klar. Er sagt, hey, los, das ist unser Herr Jesus Christus. Und er zeigt auf, wie sehr Jesus an dir und mir persönlich interessiert ist. Wie sehr er möchte eine persönliche Beziehung haben mit uns. Er möchte dein und mein Heiland sein. Er möchte in deinem und meinem Leben dürfen wirken. Und die Hoffnung müssen wir nicht erst erarbeiten. Nein. Der Petrus sagt, Gott hat in seiner unendlichen Barmherzigkeit Jesus auf die Welt abgeschickt. Also Grund zur Hoffnung haben wir, weil Jesus auf die Welt gekommen ist. Weil Jesus ans Kreuz gegangen ist. Weil Jesus gestorben ist dort. Weil er auferstanden ist. Weil er für dich und mich gezahlt hat. Da liegt die Hoffnung drin. Und darum ist eine lebensbejahende und eine lebensgebende Hoffnung. Du darfst das Leben finden in dieser Hoffnung. Oder anders gesagt, du kommst es eigentlich erst über den. Und der Petrus betont da ganz, ganz deutlich, hey, Grund zu dieser Hoffnung hast du nicht, wenn es du verdient hast, sondern weil Gott so barmherzig ist. Darum das Herz. Gott ist so barmherzig gewesen. Er hat sich erbarmt in dieser Situation, hat seinen Sohn geschickt, Jesus Christus, damit wir Hoffnung dürfen haben. Dort ist der Grund. Jetzt ist natürlich die Frage, lohnt sich denn das Vertrauen? Lohnt sich sein Vertrauen in die Hoffnung einzusetzen? Das ist doch eine gute Frage, weil am Schluss willst du ja nicht aufs falsche Ross gesetzt werden. Du willst doch sicher sein, dass ich meine Hoffnung in etwas platziere. Und wir von Menschen funktionieren ja mit Garantien und Sicherheiten. Am liebsten hätte man, wie bei einem Mixer, beim Glauben auch eine Garantie. Aber so funktioniert der Glaube nicht. Du hast in dem Sinn nicht eine Garantie, die dir sagt, bam, da, schau, so gültig. Der Glaube ist anders. Das hat mit dem Wort Glauben etwas zu tun. Glaube ich das, dass das für mich auch gilt? Spannend ist allerdings, dass der Petrus da eben doch dann etwas aufschreibt, wo er sagt, schau, da ist doch ein Beweis. Gut, wir müssen es immer noch glauben. Aber der Petrus beschreibt etwas und sagt, schau, die Hoffnung hast du und du darfst wissen, sie ist, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Und ich finde es spannend, dass der Petrus nicht sagt, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, sondern er sagt, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Und das ist nämlich ganz, ganz wichtig, dass man das Detail versteht. Wenn der Petrus geschrieben hat, die Hoffnung ist gesichert, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, dann wäre das schwierig. Das ist keine Garantie. Wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre, nur am Kreuz gestorben, dann hätte alles, was man gemacht hat, keinen Sinn. Dann wäre alles für nichts gewesen. Dann wäre er vielleicht ein Idealist gewesen, ein Perfektionist, ein Mann, der für gute Werte eingestanden ist. Aber wäre unterm Strich eigentlich nicht mehr gewesen, als ein Spinner, der für seine Überzeugung ans Kreuz gegangen ist. Ich weiss, es tönt hart. Aber wenn das Kreuz Karfreitag der einzige Punkt ist, den es gibt, dann macht es keinen Sinn. Nämlich am Ostermorgen kommt die Bestätigung, und da ist die Garantie, dass Gott sagt, ja, ich akzeptiere das Kreuz. Ich akzeptiere, was am Karfreitag passiert ist. Und er sagt ja an Ostersonntagmorgen. Er sagt ja. Und darum ist Jesus so verstanden. Und in dieser Auferstehung, jeder darfst du wissen, die Hoffnung ist gesichert. Du darfst wissen, es liegt Leben in dieser Auferstehungshoffnung von Jesus Christus. Es ist eine Hoffnung, die mich nicht enttäuschen wird, wenn ich mich daran hebe. Du darfst dich daran heben. Der Petrus beschreibt aber dann nochmal noch etwas, und zwar, er sagt, die Hoffnung will dir ein neues Leben geben. Und darum nochmal das Symbol mit dem Herz und dem Pulsschlag drin. Die Hoffnung ist für dich und mich. Wiedergeburt und Hoffnung stehen in einem näheren und engen Kontakt und Verhältnis miteinander. Wiedergeburt heisst ja nichts anderes als annehmen, akzeptieren für mich persönlich, dass Jesus das Kreuz gegangen ist, sein Leben gelassen hat für meine Sünden und ich ihm mein Leben gebe und sage, es tut mir leid. Ich brauche dich, Herr Jesus. Und wenn ich das gemacht habe, dann kommt die Hoffnung, das Leben in mein Leben hinein. Kennst du das in deinem Leben? Kennst du den Pulsschlag Gottes in deinem Leben schon? Dass Gott gesagt hat, dass Gott zu dir Ja gesagt hat und dass du ihm gesagt hast, es tut mir leid, ich will meine Hoffnung in dich jetzt setzen, nicht mehr in mein Können, nicht mehr in das, was ich im Griff habe. Dir, Herr Jesus, will ich mein Leben geben. Hast du diese Erfahrung schon gemacht in deinem Leben? Kennst du die Hoffnung in deinem Leben schon? Weißt du, was es heisst, mit der durchs Leben gehen? Und ich meinte, gerade in der aktuellen Situation kann man nicht genug Hoffnung haben in jedem neuen Tag. Wir werden weitergehen, weil der Petrus beschreibt die Hoffnung noch mehr. Also er geht noch mehr Sachen ein als nur das. Im Vers 4 beschreibt der Petrus nachher so etwas wie ein Erbe. Er sagt, da ist ein Erbe, das auf uns wartet. Und er beschreibt sie fantastische Worte. Und wir dürfen jetzt schon wissen, dass wir das Erbe werden. Und das ist so paradox zu dem, was wir kennen. Wir in unserer Welt kennen das Erbe anders. Damit jemand erben kann, muss zuerst jemand sterben. Ich will euch ein Beispiel zeigen. Ich habe euch, glaube ich, schon mal erzählt von meinem Onkel Jakob. Mein Onkel Jakob ist ein armer Mann gewesen, sein Leben lang Knecht. Wirklich Knecht. Da hat es noch gegeben. Der hat wirklich nur geknechtet, sein ganzes Leben. Der hat immer bei seinem Meister gewohnt. Der hat kein riesiges Ding geführt. Ich nehme an, der ist aber arm gewesen. Ich habe ihn nicht so gut gekannt. Auf jeden Fall, wo der Onkel gestorben ist, ist natürlich dann darum gegangen, ja, gibt es jetzt etwas zu erben? Und nachdem dass alle Abzüge gemacht worden sind, da konnte jeder sich zuerst noch bedienen, Staat und Finanzen und Beerdigung und weiss nicht was, ist dann tatsächlich übrig geblieben. Aber weil die Verwandtschaft von meiner Mutter so groß war, hat es schlussendlich darauf herausgeschaut, dass für jeden Beteiligten ein Fünflimpo gegeben hat. 5 Franken. Als Erbe für jeden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das als ein wertvolles Erbe bezeichne. Aber der Petrus, der beschreibt es. Er sagt, du darfst wissen, du hast ein geniales Erbe. Und jetzt fängt er an, beschreiben das Erbe. Und ich will stellvertretend für das Erbe zeichnen oder ein Symbol nehmen, vom Diamant. Ich meine, wir kennen Diamanten, Diamant alle, also etwas sehr Wertvolles. Und der soll jetzt stehen, der Diamant, für das kostbare Erbe. Der Petrus beschreibt es in 3 Wort. Oder mit 3 Worten versucht er, das Erbe zu umschreiben, zu umreißen, um uns eine Definition zu geben. Zuerst ein unvergängliches Erbe. Man könnte auch übersetzen mit unverwesliches Erbe. Der Akzent, der da drauf liegt, ist eigentlich in der Bedeutung nicht vergehen, den gleichen Wert zu halten. Und ich kann mir vorstellen, dass der Petrus so das Gold vor Augen gehabt hat, und da geschrieben hat. Obwohl wir heute auch wissen, Gold ist auch nicht auf ewig immer gleich, da wird auch vielleicht mal ein bisschen weniger oder leidet und so weiter. Aber das Erbe, das der Petrus beschreibt, wird sich nicht ändern. Da wird auf ewig gleich bleiben, es wird nicht verschwinden. Man könnte ja, wenn man eine Wortstudie macht von dem Wort, könnte man auch darauf herauskommen, dass man könnte übersetzen mit unsterblich. Und das tut dann nochmal eine andere Nuance auf. Das heisst, dass das Erbe, die Hoffnung, ist gegen den Tod gesichert. Es wird nicht sterben. Dann muss man so stehen. Der zweite Begriff, ein unbeflecktes Erbe. Der ist nicht weniger interessant. Und der Apostel will eigentlich uns hier einen Aspekt aufzeigen, vom Nicht-Verändern. Unbefleckt ist zwar eine weite Bedeutung. Zum Beispiel könnte es heissen, färben, verfärben, etwas verschmutzen, anstecken, verschlechtern oder besudeln, verunreinigen durch Sünde. Und jetzt kommt es noch eine andere Bedeutung über. Das Erbe, das Kostbare, kann sich nicht verunreinigen durch Sünde. Das wird immer kostbar bleiben. Das wird sich nie verändern. Und dann ist noch der dritte Begriff. Unverwelkliches Erbe. Und da bedient sich der Petrus in der Pflanzenwelt von einem Begriff, den wir kennen. Und ich denke, jeder von uns kennt das. Eine Blume nach einer gewissen Zeit oder wenn kein Wasser ist, verwelkt es. So einfach ist das. Verwelkt ist vorbei. Und damit wird der Petrus eigentlich etwas aufzeigen. Er sagt, es ist vergänglich. Es hat einen Anfang, es hat aber auch ein Ende. Und alles, was wir hier auf dieser Welt kennen, hat einen Startpunkt und ein Ende. Auch dies und mein Leben hat einen Startpunkt und ein Ende. Irgendwann ist es vorbei. Und jetzt sagt er, nein, das Erbe hier ist so kostbar, da wird sich auch nicht einmal zeitlich, da wird nicht zeitlich fertig sein. Da geht in alle Ewigkeit weiter. Der Apostel wird uns in einer wunderbaren Art und Weise einfach beschreiben, hey, es lohnt sich, in dieser Hoffnung innen zu leben, weil du wirst dann ein Erbe haben, etwas Kostbares, das dich erwartet am Ziel, wo du so nicht kennst auf dieser Welt. Es ist gesichert gegen den Tod, gegen die Sünde und gegen den zeitlichen Verfall. Also dem kann nichts passieren. Und wenn du jetzt das Bild versuchst oder den Begriff versuchst, in die geistliche Dimension zu übertragen und zu sagen, hey, was heute da jetzt für mein Glauben bedeutet, dann kommt noch eine Hammerbotschaft raus. Das Erbe, das auf dich wartet, wenn du dann mal dort bist, darfst du wissen, es gibt keinen Tod mehr, es gibt keine Sünde mehr, und es wird ewig so sein. Das ist die Verheißung, die Hoffnung. Wenn du da dich an den Jesus Christus wendest, der das Leben gibt, darfst du wissen, da wartet etwas auf dich, was genau so wunderbar ist. Was macht das mit dir und mir in unserem Leben? Verändert dich das? Begeistert dich das? Hilft dir das vielleicht sogar in deinem Alltag? Was macht die Aussicht auf die Hoffnung in deinem Leben? Petrus bleibt nicht da stehen. Er wechselt sehr schnell jetzt über zum zweiten Thema eigentlich, wo ich gesagt habe, Hoffnung, Leiden. Und er bringt es gerade da sofort schon. Er bringt es gerade in einen Zusammenhang rein, wo er zuerst über die Hoffnung geredet hat, kommt er jetzt mit dem Leiden als Gegenpol. Nicht um die Freude zu verderben. Gar nicht. Aber der Petrus schreibt an einer Gemeinde, die unglaublich unter Druck steht. Wir sind vermutlich zeitlich gesehen so kurz vor der grossen Verfolgung von Nero. Und was der alles angerichtet hat, wissen wir heute, wenn wir ein bisschen zurückschauen in die Kirchengeschichte. Das war schrecklich. Und der Petrus schreibt, wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leidet. Ist auch noch mutig, oder? Wer ist eine kurze Zeit? Also wer schon mal gelitten hat, wenn es schon mal etwas extrem wehtun hat, der weiß, dass Leiden mit dem Faktor 10 so eine Sache für sich ist. Der weiß, dass Leiden nicht so eine kurze Sache sein kann. Da können 24 Stunden ewig vorkommen. Also wieso getraut sich der Petrus da zu sagen, kurze Zeit? Und ich glaube, das hat damit zu tun, weil er vorhin angefangen hat, von dem zu reden. Er hat die begeisterte Art und Weise von dem da geredet und hat gesagt, hey, schau mal das an, gelobt sei Gott für das da. Und ich weiss, es geht euch jetzt schlecht und es tut euch weh, aber gemessen an dem, an der Ewigkeit, ist doch alles kurz. So die Aussage von Petrus. Er versucht dann ein bisschen aufs Warum eingehen. Und er sagt, lass das Warum, dass wir leiden müssen, ist doch logisch. Der Petrus sagt, es ist so klar. Schau mal das Gold an. Das Gold, das muss aus Feuer gehen, sagt er, damit es am Schluss herrlich ist. Und wenn wir schauen, wie Gold hergestellt wird, das Metall, das wir dermaßen hoch achten und wertschätzen, da geht durch Temperaturen von 2200 Grad, durch extreme Säurebäder. Und am Schluss kommt nur ein kleiner Bruchteil raus von dem, der da vorne reingegangen ist. Ein Verredigungsprozess. Und der Petrus sagt, lass mal, das Gold, das du so wichtig erachtest, das aber nichts ist im Verhältnis zu deinem Glauben, zu dieser Hoffnung, die du darfst haben. Hast denn du das Gefühl, dass dein Glaube nicht erst recht sollte gereinigt werden, damit du noch mehr Jesus verherrlichen kannst? Er sagt, das Leiden, ja, das tut weh. Und das tut uns nicht viel Spass machen dabei. Das ist nicht, dass wir da Freude haben dabei. Der Petrus weiß, von was er so schreibt. Er hat unsägliche Leiden auch müssen ertragen. Aber sein Herr gemessen an dem da, ist es vernichtend gering, ist es wenig. Und richte doch deinen Blick auf das und nicht aufs Leiden. Und eigentlich wird er uns mit auf den Weg geben und sagen, hey, lass doch mal. Wenn das Gold noch geprüft werden, damit es am Schluss etwas Schönes gibt, hast du das Gefühl, dein Glaube müsste nicht auch ein bisschen gereinigt werden? Oder anders gesagt, der Himmel, wo die Reise hingeht, ist ein vorbereiteter Ort. Jesus hat gesagt, ich gehe nicht ein neues Örtchen vorbereiten. Es ist ein vorbereiteter Ort für ein vorbereitetes Volk. Lassen wir uns also vorbereiten durch Jesus. Und ich glaube, darum ist St. Petrus so wichtig gewesen, dass er da angefangen hat. Er sagt, hey, schau mal die Hoffnung. An dem müsst ihr euch heben. Aber dann sagt er nochmal etwas anderes. Und er sagt, hey, los. Die Hoffnung ist nicht etwas, was einfach weit weg ist, sondern sie will dir jetzt schon helfen, in der und jetzt. Der Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten, der dir das Erbe sichert, der hilft dir auch heute und jetzt. Und er hat versucht, so mit helfenden Händen zu zeichnen. Versucht er einmal. Dass wir einander helfen sollen, aber auch, dass die Hoffnung uns helfen kann im Heute und Jetzt. Ein Händedruck Gottes. Und ich glaube, in der aktuellen Situation kommt dann das Thema Händedruck wieder mal in irgendwelchen neues Gewicht über. Wie wertvoll das ist. Und Gott wird dir einen Händedruck geben im Alltag. Er wird sagen, ich bin da. Ich helfe dir. Ich bin dir an deiner Seite. Ich bin nicht nur der, der alles mal gemacht hat irgendwann. Ich bin auch im Heute und Jetzt da. Ich helfe dir. Ich habe unsere heutige Predigt unter das Thema gestellt, das Ziel vor Augen. Der Petrusbrief erinnert mich einfach so von seinem Thema her an eine Pilgerreise. Eine Pilgerreise, wo man so ein bisschen unterwegs ist. Oder? Bei einer Pilgerreise ist immer das Gleiche. So ein bisschen, du bist irgendwie bist nicht zu Hause, bist aber auch nicht richtig am Ziel angekommen. Und auf so einer Pilgerreise gibt es schöne Tage, sonnige Tage, Tage, wo du mit anderen unterwegs bist, wo es schön ist. Es gibt aber auch Tage, wo es vielleicht nur regnet, wo es kalt ist, wo du Blattern an den Füßen hast, wo du vielleicht gar nicht magst. Da gibt es alles. Aber ich glaube, bei einer Pilgerreise gibt es eben einen Punkt, der wichtig ist, damit es gut kommt. Ich muss wissen, wohin ich gehe. Ich muss das Ziel kennen. Ich muss es vor Augen haben. Und das Ziel wird schlussendlich definieren, wenn ich jetzt unterwegs bin. Wenn ich das nicht habe, werde ich nicht dort ankommen. Und ich glaube, es hat noch eine weitere Sache mit dem Ziel vor Augen. Da kennen wir alle, die wir schon mal sind, wandern. Zumindest, wenn man schon mal mit Kind ist, wandern. Wenn das so mitten im Berg hängt, ist, im Schattenloch innen, weit oben, so, noch nicht wirklich siehst, dass die Berge dann einmal ein Ende haben. Und jetzt solltest du den Kindern erklären, dass es sich lohnt, dort raufzugehen. Mit was machst du Werbung? Ja, denkst du mit dem Ausblick, den du hast dort oben. Die Aussicht, für was du wirst, mit was du wirst kompensiert werden, wenn du oben ankommst. Und das wird dir einen Energieschub geben, du wirst Freude haben, weil du dich innerlich auf das wirst freuen. Und ich glaube, in unserem Unterwegssein im Glauben ist es auch so. Es ist wichtig, dass wir ein Ziel vor Augen haben. Und der Petrus hat dann gemerkt und hat gesagt, hey, Hoffnung, ich male euch die so riesig groß in einer Art und Weise, dass ihr nur noch da könnt sehen. Es ist eine lebensspendende, eine lebendige Hoffnung. Und die gibt den Blick auf ein Erbe, das du so nicht kennst. Auf eine Perspektive, eine Zukunft. Da wird es keinen Tod mehr geben, keine Sünde mehr geben. Es wird ewig der Zustand sein. Wie ist das doch schön. Und sie will dir jetzt schon helfen. Und ich wünsche dir und mir, dass wir dürfen erfahren, gerade in den nächsten Wochen, in der kommenden Zeit, wie helfend die Hoffnung in unserem Alltag heute schon kann sein. Und dass du aber auch darfst erfahren, dass es sich lohnt, deine Hoffnung in das jetzt zu setzen. In den Jesus Christus, der Verstanden von den Toten. Ich will dich ermutigen, wenn du es noch nicht gemacht hast. Probier es. Und alle anderen entdecken es aufs Neue. Wir gehen Richtung Ostern zu. Und ich glaube, es ist ein guter Moment, uns innerlich auch auf das vorzubereiten. Weil in diesem Sterben und der Auferstehung ist das überhaupt erst möglich. Ich will dich noch mehr beten für uns. Danke, Herr Jesus Christus, für dein Wort, das wir dürfen haben. Danke für die wunderbare Hoffnung, die Botschaft, die wir dir haben dürfen. Danke für den Lichtblick, den uns Petrus hier malt, mit einem freudigen Ausblick, mit etwas, wo wir so nicht kennen. Danke für die Hoffnung, die Leben schenkt. Danke für die Hoffnung, die gesichert ist durch deinen Tod und deine Auferstehung vor allem. Danke für das Erbe, das auf uns wartet im Himmel. wo du uns versprochen hast und wo es sich lohnt, darauf hinzuschaffen. Danke, dass du aber nicht einer bist, ein Gott, der so weit weg ist, wo irgendwo über allem thront oder wo irgendwann einmal etwas vollbracht hat und jetzt einfach nur noch zuschaut. Sondern du willst uns helfen. Und ich will dich bitten für uns, jedes einzelne von uns. Hilf uns. Du kennst unsere Situationen, du weißt, wo wir Mühe haben, du weißt, wo wir drinnen stehen. Hilf uns, Herr Jesus. Schenk Freude, schenk Mut, schenk Kraft. Danke, dass wir dich dürfen haben. Dir sei Lob und Ehre, Herr Jesus Christus. Amen. Ich wünsche euch eine ganz gesegnete Zeit und viel Freude in dieser Hoffnung.